gesehen, dass ich eher eine ganz normale Palmsonntagspredigt habe. Aber ich denke, zum Wachsen ist es auch geeignet, genau. Ja. Wie schon erklärt, ist der Palmsonntag, heißt ja deshalb Palmsonntag, weil sie damals mit Palmzweigen Jesus in Jerusalem empfangen haben. Genau, die paar Palmen, die Hamburg hat, die lassen wir heute mal in Ruhe, aber es wäre trotzdem schön, wir könnten einen kleinen Jubel machen während der Textlesung, und zwar haben doch die Leute damals das Wort gejubelt, was wir auch schon gesungen haben, nämlich Hosanna, genau, oder Hosianna, das heißt so viel wie rette uns doch, hilf doch bitte, ja, das heißt das, genau. Und wenn ich den Text jetzt lese aus Johannes 12, dann kommt ja das schöne Hosianna, und es wäre dann schön, wenn ihr mit Jubel da einstimmt, und vielleicht habt ihr auch was zum Wedeln, eure Handtaschen oder Schals oder was ihr da so dabei habt. Er jubelt mit der Wasserflasche, genau. Genau, das wäre doch schön, wenn wir das mal versuchen. Ich lese Johannes 12, aber kurz noch vorher, worum geht's eigentlich? Jesus kam ja aus so einem kleinen Dorf, ja, so, oder Kleinstadt, Nazareth, ne, da haben die Leute gedacht, ach du meine Güte, was kommt denn da Gutes her? Ja, und dann ist er eigentlich die ganze Zeit übers Land gezogen. Also mehr oder weniger kleine Städtchen, Dörfer. Und das Ding wird aber in der Hauptstadt passieren. Also da spitzt sich so alles drauf zu. Das heißt, jetzt ist dieser Tag, ja, wo er in die Hauptstadt einzieht. Also es wäre so ein bisschen so, als wäre, wenn man jetzt Jesus in Deutschland gewesen wäre, als wäre er irgendwo so bei der MacPom-Seenplatte da, ne, Mecklenburgische Seenplatte, losgezogen vom Dorf und dann so ein bisschen durchs Land gewandert und dann mal durch Mölln und Ratzeburg. Und jetzt kommt der große Moment, wo er auf Wandsbek Markt auftaucht und die große Menge jubelt ihm zu. Also so ein bisschen, genau, genau. Okay, aber wir sind in Jerusalem, nicht in Hamburg, nur was wäre, wenn? Johannes 12, Abvers 12. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna! Amen. Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, Sacharja 9, Vers 9: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen, also auf einem Eselskind, einem jungen Esel. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Wahrer König mit echter Demut. Die Menge war groß, weil es war das Passafest. Das Passafest, was im Alten Testament beschrieben wird, wir hatten es jetzt im Basiskurs, ja, Mose befreit das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten, führt sie ins gelobte Land, und um das nicht zu vergessen, wurde immer dieses Passa gefeiert und stand natürlich für Rettung, für Erlösung, deshalb auch Hosianna, rette uns, hängt mit dem Fest zusammen, hängt alles mit dem Alten Testament zusammen. Palmzweige wedeln sie, das haben sie gemacht, wenn ein König einzog. Ja? Und das war ja schon lange nicht mehr der Fall. Ja? Also für Herodes war zwar der König damals, aber das war ja mehr so eine Marionette des Römischen Reiches. Ja? Der war nicht so anerkannt bei den Leuten. Jetzt wedeln sie Jesus entgegen. Jesus strahlte diese Königswürde aus. Das war so. Jesus war ein König. Manchmal gibt es so ein Bild von Jesus, als wäre das so eine Art Hippie gewesen. Ne? Ich stelle mir Jesus nicht so vor. Jesus kam irgendwo hin und es war klar, der Raum füllt sich mit diesem königlichen Glanz, den er ausstrahlte. Und als Pilatus ihn mal fragt in Johannes 18, so bist du dennoch ein König? Da antwortete Jesus und sagt, du sagst es, ich bin ein König. Und Die Leute merkten das, die Schriftgelehrten, seine Gegner, ja, die ihn immer irgendwie fallen stellen wollten, die waren baff, was für eine Weisheit kam. Die wollten ihm immer so Fallen stellen, ja, und theologische Fallen sozusagen, dass sie dann sagen können, ja, seht ihr, das ist ein falscher Lehrer oder das ist ein Fake, ja, und Jesus bringt diese Antwort mit einer Weisheit und Autorität, dass sie merken, wow, und die Leute merken das auch, die sagen, der lehrt anders, der hat Vollmacht, da ist was. Und die viele Leute damals hatten Probleme mit Geistern, mit bösen Geistern, die sie besessen gemacht haben, und diese Geister merken, dass Jesus Autorität hat, ja. Die sagen, du bist der vor dem wir Angst haben, und sie müssen weichen. Jesus war ein König. Aber was für ein König? Er war auf jeden Fall kein typischer König für diese Zeit. Ja. Und jetzt müssen wir auf den Esel zu sprechen kommen. Er zieht ein auf einem jungen Esel. So, Frage, wer hat schon mal einen Esel wiehern hören? Also, ja, da sind ein paar. Und zwar, ich meine jetzt nicht im Fernsehen, sondern live, ja. So, was ist das für ein Geräusch? Ich war mal in Botswana auf dem Dorf, da gab es eine Menge Esel. Nachts war da ein Terror mit diesen Eseln, ja. Die sind dermaßen laut und das ist dermaßen schrill, ja. Das ist kein schönes Geräusch. Das klingt nicht edel, ja. Das ist nicht wie schönes Vogelzwitschern. Das ist ein wildes Tier eigentlich, ja. Und dann wär's schon mal auf dem Esel geritten. Jetzt wird's aber dünne. Ah, doch ein paar, genau. Ja. So. Auf dem Pferd ist es ja schon ziemlich wackelig, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber ein Pferd, das macht so langsam, ein Esel, das ist so ein Gehoppel, ne? So. Und dann ist das Tier so total störrisch, ja. Also ich denke mal, die arme Maria, die da auf dem Esel reiten musste, und man sagt, Maria muss wahrscheinlich noch sehr jung gewesen sein. Ja, eine 40-jährige Schwangere hätte das nicht mehr gepackt auf dem Esel. Das wäre nicht gut ausgegangen. Aber die muss also sehr jung gewesen sein, dass sie das ausgehalten hat und auch dehnbar war. Also ein Esel, ja, ist wirklich das letzte Transportmittel gewesen. Normalerweise hat man Lasten draufgepackt und ist da nicht geritten. Man hat den dann geführt und das ganze Zeug auf den Esel. Man ist da eigentlich nicht drauf geritten, so, oder zur Not schon, ja. Das wäre so, als würde hier Friedrich Merz und der Steinmeier im Doppelpack auf dem Tretroller irgendwie durch Hamburg fahren oder so. So das Niveau war ein Esel, ja. Aber die Leute, die das Alte Testament kannten, die verstanden die Botschaft. Ja, ich lese mal Sacharja 9, das wird ja auch in Johannes erwähnt, im Ganzen vor, damit wir verstehen auch, warum hat Jesus diesen Esel bewusst gewählt? Warum kommt er nicht auf einem vernünftigen Pferd, Streitwagen, Kutsche, ja, was damals den Königen zustand, warum kommt er auf dem Esel? Sacharja 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil, demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird den Nationen Frieden verkünden und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das ist das, was die das Alte Testament kannten, im Hinterkopf hatten. Und das ist das, was Jesus zeigt, wenn er auf einem Esel nach Jerusalem kommt. Er ist anders. Er kommt als ein König des Friedens. Er kommt als ein demütiger König. Warum sind da solche Bilder? Das ist ja Jahrhunderte vor Jesus ausgesprochen worden. Warum stehen da so Bilder, dass Streitwagen und Rosse, also Pferde aus Jerusalem ausgemerzt werden? Hier möchte ich euch nochmal ein bisschen mit ins Alte Testament nehmen. Denn wenn wir über Könige reden, dann hat natürlich das Alte Testament da jede Menge zu sagen. Im Alten Testament gab es sogar ein Königsgesetz. Das waren so ein paar Spielregeln für den König von Israel. In 5. Mose, also Deuteronomium 17, Vers 16 steht das. Achtung, was sollte ein König in Israel machen? Der König soll sich aber nicht zu viele Pferde halten, okay? Er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückbringen, um mehr Pferde zu bekommen, denn der Herr hat zu euch gesagt, ihr sollt auf diesem Weg nie wieder zurückkehren. Er soll sich auch keine große Zahl von Frauen nehmen, damit sein Sinn nicht vom rechten Weg abweicht. Er soll nicht zu viel Silber und Gold anhäufen. Also, was ist das Ding mit den Pferden? Ja, muss man jetzt wissen, ägyptische Pferde, das waren die besten. Ja? Das war Luxus. Ägyptische Pferde, also die Ägypter hatten es raus mit den Pferden, die brauchten ja auch für ihre Streitwagen, kennt ihr vielleicht. Das waren also Statussymbole, die waren teuer. Ja? Steht einmal da, wie viel Geld Salomo für diese Pferde ausgegeben hat. Das war Status und man konnte sie als Waffe einsetzen. Klar geregelt, nicht zu viele Pferde, bloß nicht aus Ägypten, nicht zu viele, keine große Zahl von Frauen, kein Harem und nicht viel Silber und Gold anhäufen. Ja. So, wer jetzt das Alte Testament so ein bisschen kennt, wird sich wundern, dass die großen Könige Israels das offensichtlich nicht gelesen haben. Doch, Salomo sagt ganz klar, ich habe alle Bücher der Welt gelesen und irgendwie, er hatte diese Weisheit von Gott, er wusste Bescheid. Ja. David, natürlich kannten die diese Regeln. Ja. Und die Frage ist, warum hielten sie sich nicht dran? 1. Könige 10, 28. Und man brachte Salomo Pferde aus Ägypten und aus Koe. Und die Kaufleute des Königs kauften sie aus Hoe zu ihrem Preis. Und sie brachten herauf aus Ägypten den Wagen für 600 Silberstücke, das Pferd für 150. Dann führten sie diese wieder aus an alle Könige der Hittiter und an die Könige von Aram. Das war so Big Business. Ja. Salomo war ja bekannt geworden dafür, dass er sehr viel Geld anhäufte. Hat man nicht gerade gelesen, das sollte er nicht. Und er tat es mit Waffenhandel. Ja. Ja, indem er diese schönen ägyptischen Pferde einführte und wieder weiterverkaufte. Der Salomo, der in jungen Jahren so mit Weisheit von Gott gesegnet war, der das ganze Israel, diese Nation aufgebaut hat, der so klug entscheiden konnte. Was ist mit ihm geschehen in den späten Jahren? Und in 1. Könige 11, Vers 11 heißt es, der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Hat man nicht eben gelesen? Seine Frauen verleiteten sein Herz. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt war bei dem Herrn, sein Gott. Ich meine, dass die Pharaonen in Ägypten, dass die irgendwie größenwahnsinnig waren und sich als Gott verehren ließen. Okay, dass diese Könige in den Persien, in Babylonien, dass die ganze Imperien und dann Luxus angehäuft und Waffen angehäuft und Armeen aufgestellt, okay. Aber Israel sollte doch eigentlich anders sein. Und ein bisschen war es das auch. Aber im Letzten haben sie es so gemacht wie alle. Harem musste da anscheinend sein, ne? Und dann irgendwie mit 1000 Frauen, also ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Ich will das auch nicht ausmalen. Ja. Aber es war halt damals so, ja, Geld, Sex, Macht, ne? Die alten Themen. Was ist bloß los mit uns Menschen? Das kann man ja bis heute fragen. Ne? Heute Morgen gelesen, No Kings Demonstration, ne? In den USA, weil die Leute langsam Angst bekommen, oh Mann, vielleicht doch zu viel Macht auf einem Haufen, ja. Epstein-Skandal. Also die Sachen sind alle hochaktuell, ja. Warum ist das so? Eins wird in der Geschichte des Alten Testamentes und auch in dem, was man heute immer noch sehen kann, deutlich. Es braucht einen anderen König. Es braucht doch mal einen, der anders ist. Es braucht einen, der seine Würde, seine Autorität eben nicht auf Macht, auf Waffen, auf Statussymbolen aufbaut. Es braucht einen ganz anderen König. Einen König, der so viel Königswürde intus hat, dass er das alles nicht braucht. In Johannes 17 sagt Jesus, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Jesus empfing seine Königswürde von Gott. Und dann kann er auch auf einem Esel nach Jerusalem reiten. Es tut seiner Würde keinen Abbruch. Diese Würde gibt er uns. Wir sind damit drin, wenn wir sagen, diesen König, den will ich auch haben. Und wenn wir uns hier am Taufen lassen, dann haben wir das bekannt. Ne? Vielleicht ist dieses Konzept König ein bisschen fremd für uns. Aber haben wir nicht gesagt, dass Jesus unser Herr ist, ist nichts anderes. Ne? Wir sagen, okay, den wollen wir haben. Wenn einer was zu sagen hat in meinem Leben, dann ja wohl der. Weil das ist ein demütiger König des Friedens. Wir stehen vor der Karwoche, nennt man das, ne? Karfreitag und Ostern. Man könnte fragen, war das nicht auch alles nur Show? Ist Jesus wirklich so ein König? Und wir werden das feiern, dass er bis zum Äußersten gegangen ist, in seiner Demut, dass er bis ans Kreuz gegangen ist, dass er das alles hat zugelassen. Er wusste ja, was kommt. Seine Jünger haben es nicht so ganz gecheckt. Die haben es erst später verstanden, was er da getan hat. Aber er wusste, was passieren wird. Er wusste, dass es Leute gibt, die ihn so sehr hassen, gerade weil er so ist, wie er ist, dass sie ihn umbringen wollen, dass sie ihn verraten würden. Er wusste das. Er wusste, dass die, die von dieser Königswürde der Welt profitieren, von der Macht, ja, von dem Geld, von dem Status dieser Welt, dass die ihn hassen werden, weil er das alles in Frage stellt. Einfach durch das, wer und wie er ist. Er wusste, dass die Menschen sich aufteilen werden in Menschen, die ihn nachfolgen und ihm lieben werden, die das erkennen, dass sie genau so einen König brauchen, und andere, die ihn ablehnen und hassen werden, die ihn ans Kreuz bringen wollen. Aber in Markus 10, 45 heißt es dann, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wahre Königswürde, nicht Kriegsross, sondern Esel. Nicht Gewalt, sondern Frieden. Nicht Glanz, sondern Kreuz. Am Passa ruft die Menge: Hosianna, rette uns. Und viele haben auch eine Art politische Befreiung erwartet. Aber Jesus bringt Befreiung im Herzen. Er ist der, der das Königsgesetz erfüllt. Keine Pferde, kein Harem, keine Goldberge. Stattdessen Demut, Gehorsam und Hingabe. Darum ist sein Reich auch nicht von dieser Welt. Es kommt nicht aus den Quellen von Macht und Druck und Geld. Es kommt von Gott und setzt sich durch in Herzen, die sich für ihn öffnen. Wenn Jesus unser König ist, gehören wir keiner anderen Macht mehr. Nicht einmal uns selbst. Dann empfangen wir die Würde, die er verkörpert. Die Herrlichkeit, die er gegeben hat. Die er ihnen gegeben hat. Und wir werden zu Boten eines Friedens, den die Welt nicht kennt. Damals zog Jesus in Jerusalem ein. Vielleicht denken wir dran, wie er bei uns eingezogen ist. Oder ob wir das überhaupt wollen. Krone oder Kreuz? Hosianna oder weg mit ihm? Sag doch heute: Jesus, komm und regiere mich, regiere mein Herz. Füll mich mit deiner wahren Königswürde. Amen. Lass uns noch beten. Schenk, dass wir verstehen, wer du bist. Und wie anders du bist, was wie all das, was in dieser Welt normal ist, auch wenn es viele nicht gut finden, es wird immer wieder so kommen. Danke, dass du anders bist, dass du uns siehst und auch für uns gekommen bist. Danke, dass wir dich annehmen dürfen und dass du dann in unser Leben einziehst und dass du uns mit deiner Königswürde füllst. Danke, dass wir dadurch frei werden von den Verstrickungen dieser Welt in Geld, Sex, Macht, was es alles gibt. Danke, dass du da Freiheit hast, Klarheit unserem Blick gibst, dass wir auch Nein sagen können an der richtigen Stelle und dass wir Ja sagen können zu dir. Danke, dass wir dich in dieser kommenden Woche feiern dürfen, das, was du getan hast und der du bist. Amen.